Klein und groß, wenn Gott handelt, ist es wunderbar. Ich hab gerade Alain angestupst, als die Kinder und die Kinderdienstmitarbeiter und manche Eltern, Großeltern da vorne standen, habe gesagt, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. So schön. Kinder sind was Wunderbares. Ich will euch an einem kleinen Erlebnis teilhaben lassen. Adrielle hatte ja diese Woche Geburtstag und wir haben die Geburtstagsfeier dann im Klausthaler Hallenbad gemacht. Die Kanufahrer hatten gerade ihre Kanus rausgetragen, dann waren wir schon da. Und wir sind dann ins Wasser gegangen mit den ganzen Kindern und natürlich war meine Kleinste auch mittendrin. Die lässt sich ja nicht aufhalten. Also Fünfjährige, wenn dann sie als Kindergartenkind lässt sich nicht aufhalten, bei den Schülern dabei zu sein. Und natürlich, die anderen konnten schon schwimmen, Christy Rose noch nicht. Und dementsprechend hatten wir einen Schwimmreifen dabei und ich hab mich mit meiner Frau abgewechselt, wer sich dann immer um Christy kümmert, weil irgendjemand muss ja immer dann bei ihr sein. Und Christy hat mit der Zeit dann diese Schwimmbretter entdeckt, wo eigentlich genutzt werden, um schwimmen zu lernen. Und sie wollte irgendwann ihren Schwimmreifen nicht mehr haben und hat gesagt, weg mit dem Schwimmreifen, ich will nur das Schwimmbrett. Und ich habe mich darauf eingelassen, habe gedacht, sie kann nicht schwimmen. Das ist schon eine kritische Geschichte. Aber naja, gut. Sie völlig frei sich bewegt, auf dem Brett rumgetollt, von der einen Seite zur anderen. Das ist ja auch nicht so tief ins Wasser gegangen, weil sie noch nicht so schwer ist. Und ich habe sie gefragt, sag mal, Christy Rose, hast denn du gar keine Angst? Das Wasser hier ist doch tief. Da hat sie mir gesagt, nee, hab keine Angst. Habe ich gesagt, warum hast du keine Angst? Weil du dich so gut am Brett festhalten kannst oder warum? Nein, Papa, du bist doch da. Papa, du bist doch da, hat sie gesagt. Darum habe ich keine Angst. Ich wünschte mir, das könnten wir zu unserem Gott sagen. Hm? Papa, du bist doch da. Warum soll ich Angst haben in meiner Arbeit? Warum soll ich Angst haben Kollegen gegenüber? Papa, du bist doch da. Wie groß ist dein Gott? Das ist heute meine Frage an dich. Wie groß ist dein Gott? Ich weiß, theologisch korrekt müsste man sagen, Gott ist und bleibt immer gleich groß. Egal, man sagt ja so schön, egal ob jemand an Gott glaubt oder nicht, daran entscheidet sich nicht, ob Gott da ist. Gott ist da. Und Gott ist immer gleich groß. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist derjenige, dem kein Ding unmöglich ist. Gott ist immer gleich groß. Aber in unserem Leben kommt Gott immer nur so weit an, wie wir es auch zulassen. Und das meine ich mit der Frage, wie groß ist dein Gott? Wie groß darf Gott bei dir sein in deinem Leben? Die Predigt, die ich heute halte, ist ein Plagiat. Sage ich gleich vorneweg. Die habe ich gemopst. Sie ist von Johannes Hartl. Der ist Leiter des Augsburger Gebetshauses. Und wenn ihr die Predigt im Original hören wollt, müsst ihr auf www.gebetshaus.org gehen. Sie lohnt sich. Und da sind noch viele andere tolle Predigen. Also wenn ihr mal eine Empfehlung von mir haben wollt, einen richtig guten Prediger zu haben, der auch theologisch so tief und so klar redet, dann schaut euch die Predigten von Johannes Hartl an. Das ist beeindruckend. Und ich muss dazu sagen, diejenigen unter euch, die mich genauer kennen, wissen, sowas sage ich nicht allzu schnell. Gerade meine Frau ist manchmal am Verzweifeln. Sie hat wieder einen tollen Prediger entdeckt und ich habe so viel daran auszusetzen. Aber der Johannes Hartl, also den schaut euch an. www.gebetshaus.org. Das ist die Predigt, das freie Herz. Ich bete mal. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt hier Gottesdienst haben dürfen. Und ich danke dir, dass du möchtest, dass in deinem Reich sich Sachen vervielfältigen. Herr, und dass du wirklich ein Herz hast, das für uns ist und nicht gegen uns. Danke, Jesus. Amen. Ja, wir haben hier schon einen Tisch. Ich möchte, dass ihr euch mal vorstellt, das ist ein Kaffeehaus. Stellt euch vor, wir wären jetzt in einem Kaffeehaus und ich hätte eine Tasse Kaffee bestellt. Und danke dir. Eine Tasse Kaffee bestellt und wie es so üblich ist, wenn man eine Tasse Kaffee bestellt, kennt ihr sicher auch, außer der Tasse Kaffee liegt meistens noch was anderes, nicht nur der Löffel, sondern ein Keks liegt dabei. Nicht zwei Kekse, nicht drei Kekse, es liegt ein Keks bei einer Tasse Kaffee dabei. Ich habe noch nichts anderes erlebt. Vielleicht habt ihr mal ein Kaffeehaus gefunden, wo das anders war, aber so normalerweise ein Keks dabei. Eingepackt, der ist offen jetzt. Ein Keks, nicht mehr und nicht weniger. Das ist das, was man zu einer Tasse Kaffee erwarten darf. Und ein Keks, das ist, entspricht unseren Erwartungen. Wenn jetzt auf einer Feier was ist und jemand rumgeht und Kekse anbietet, dann nimmt man normalerweise einen Keks, so wie es sich gehört. Jetzt, wenn ich rumgehen würde und stellt euch vor, die erste Person würde sich gleich nehmen. Das stecke ich jetzt nicht in die Tasche. Das Wir würden sagen, Moment mal. So war das aber nicht gedacht. Ein Keks. Was ist denn mit den anderen? Die kriegen doch vielleicht gar nichts mehr ab. Wisst ihr, der Keks ist für mich ein Symbol für das normale menschliche Denken, für unsere normale menschliche Lebensmentalität. Mentalität heißt Denk- und Verhaltensmuster. So wie wir denken und so wie wir uns verhalten. Das entspricht dem Keks. Wenn du nachdenkst in deinem Leben, denk mal drüber nach, die Reaktion gerade mit den Keksen, wenn sich jemand so ein Packen nimmt, Moment, da denken wir, Moment mal, einige von euch haben gelacht, sowas macht man doch nicht. Ähnliche Reaktionen legen wir an den Tag, wenn wir zum Beispiel in der Zeitung lesen, der Chef von VW, der Martin Winterkorn, der hat im letzten Jahr 16,5 Millionen Euro verdient. Da regt sich in uns was, ein Gerechtigkeitssinn und sagt, Moment mal. Oder ein Josef Ackermann von der Deutschen Bank, 9,4 Millionen. Was macht das mit dir, dass der Kerl 9,4 Millionen verdient hat? Das möchte ich auch gerne verdienen. Hat der sich denn das überhaupt verdient? Was macht das mit dir? Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dich überholt ein Porsche, so, du fährst schon 150 und plötzlich macht es wumm und da jagt ein Porsche dran vorbei. Was macht das mit dir? Ist das gerecht? Wo kämen wir hin, wenn alle sich so freimütig bedienen würden? Würde das nicht zum Hauen und Stechen führen? Da ist die unausgesprochene Frage da drin, wo bleibe ich? Sind genug Kekse noch für mich da? Das Gemeine an dieser Fragestellung ist, das sind ja keine schlechten Fragen. Ist das gerecht? Aber diese Fragestellungen halten mein Leben klein. Ich werde euch zeigen, dass Jesus eine andere Mentalität hat. Wenn du nämlich mit dieser Keksmentalität durch dein Leben gehst, alles muss gerecht sein, dann wird das letztendlich verhindern, dass du anfängst, ich nehme mal das Wort von Johannes Hartl, dann wirst du nie extravagant lieben, nie leidenschaftlich lieben, wenn du die Keksmentalität hast. Alles muss gerecht sein. Wenn alle das täten, wo kämen wir denn da hin? Gott hat keine Keksmentalität. Das ist die normale menschliche Mentalität. Wie gesagt, die Fragen sind eigentlich nicht schlecht, aber das Fiese ist an diesen guten Fragen, dass sie unser Leben klein halten. Es gibt eine andere Mentalität, eine Sahnentorte-Mentalität. Bleib mal da. Das ist jetzt eine Überraschung für ihn. Ich habe ihn nur gefragt, ob er mir hilft. Ist eine tolle Sahnentorte. Diese Sahnentorte hat einen großen Vorteil. Sie ist nicht portioniert wie ein Keks, sondern bei einer Sahnentorte, er ahnt schon, was auf ihn zukommt, bei einer Sahnentorte fängt man an zu schneiden und fragt, wie groß darf denn das Stück sein? Wie viel möchtest du denn?
Ach, nicht so viel. Nehmen wir mal so.
So?
Ja.
Okay. Doch größer als gedacht, das darf sein. So. Bitteschön. Gott hat eine Sahnentorte-Mentalität, keine Keks-Mentalität. Wie groß darf denn das Stück sein? Sahnentorte hat ja im ersten Augenblick was Verdächtiges. Das macht dick. So eine Sahnetorten-Mentalität kann erstmal was Verdächtiges haben. Wisst ihr, Jesus ist absichtlich großzügig. Und in dieser Predigt, wenn ihr eine Moral am Ende der Predigt sucht, die werdet ihr vergeblich suchen. Sondern es geht heute darum, wenn ich euch jetzt Bibelstellen zeige, schaut auf die Mentalität von Jesus. Und ich hoffe, dass in euch eine Sehnsucht wach wird. Oh Gott, lass das von Jesus auf mein Leben abfärben. Ich möchte auch diese Sahnetortenmentalität. Dann lasst uns mal anschauen. Ich gehe jetzt mit euch einfach Schlag um Schlag so ein paar Beispiele durch aus der Bibel. Ich habe sie jetzt nicht auf dem Beamer, aber ich denke, ich werde sie euch einfach nennen. Da ist, wer eine Bibel dabei hat, kann schnell mitblättern, wenn ihr schnell genug seid. Aber da ist zum Beispiel Matthäus 20, die Verse 13 bis 15. Das ist so die Kernstelle von der Geschichte, wo Jesus erzählt, die Arbeiter auf dem Weinberg, die Lohn kriegen. Das sind die, die früh angeheuert werden und auf den Weinberg gehen und den ganzen Tag schuften und ackern und am Ende des Tages einen Denar kriegen. Da sind im Laufe des Tages kommen noch mehr Arbeiter dazu. Und die Arbeiter, die dazukommen, sagt der Arbeitgeber, ihr werdet schon das Richtige kriegen. Und sie arbeiten auch. Und die Letzten kommen kurz vor Feierabend dazu. Und er fängt an bei den Letzten mit der Auszahlung. Und er gibt ein Denar den Letzten. Er gibt denen, die mittags angefangen haben, ein Denar. Und er gibt denen, die von früh bis abend geschuftet haben, ein Denar. Und als sich die von früh bis abend geschuftet haben beschweren, dann sagt der Gutsbesitzer, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Und jetzt kommt die freche Antwort. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich hier? Gott sagt, es ist ein Beispiel vom Himmelreich. So funktioniert das Himmelreich, sagt Jesus. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du so neidisch, weil ich so gütig bin? Gott fragt dich, darf ich denn tun von dem, was mir gehört, nicht was ich will? Wir wollen Gott vorschreiben, mich hast du so viel gesegnet, den anderen so viel. Gott, wie kannst du das machen? Das ist Keksmentalität. Ist nicht gerecht. Soll ich euch was sagen? In dem Zusammenhang ist Gott nicht gerecht. herausfordernd, ne? Widerspricht unserem inneren menschlichen Denken. Aber Gott hat eine Sahnetorte-Mentalität. Wie groß darf denn das Stück sein? Er möchte segnen. Er möchte geben aus seinem ganzen Herzen. Und er gibt dem Letzten genauso viel wie dem Ersten. Darf ich denn nicht tun mit dem, was ich will? Liebe, extravagante Liebe, scheint manchmal ungerecht zu sein. Denk an das Beispiel vom Ehebruch. Die Frau, die mitten im Ehebruch erwischt wird und dann vor Jesus gezerrt wird und gesagt, die haben wir erwischt. Das Gesetz sagt, wir sollen sie steinigen. Und was sagst du, was wir machen sollen? Und Jesus, der reagiert, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es wirft keiner einen Stein. Interessant ist, und dann kommt die Sahnetortenmentalität. Jesus sagt der Frau nicht, als alle weg waren, du weißt schon, dass du gesündigt hast, ne? Kein Wort. Er sagt, die anderen haben dich nicht verurteilt. Weißt du, ich habe Sahnetortenmentalität. Ich verurteile dich auch nicht. Er verurteilt diese Frau nicht. Kein Wort des Vorwurfs. Sondern er sagt, und jetzt geh hin und tu es nicht wieder. Was hat denn Jesus für eine Garantie, dass er es nicht wieder tut? Gar keine. Er hat gar keine Garantie. Aber Jesus gibt gerne. Wie groß ist dein Gott? Gib dein Gott gerne. Wisst ihr, Jesus steht über unseren Ansprüchen. Es gibt in Deutsch diese schöne Redewendung, was stört es den Mond, dass ihn der Wolf anheult? Als Petrus diesen Fauxpas gemacht hat mit der Tempelsteuer, da sind ein paar Fromme zu ihm gekommen und haben gesagt, du Petrus, sag mal, dein Meister, der Jesus, zahlt er denn keine Tempelsteuer? Und Petrus hat erstmal reagiert, hat gesagt, ja, Jesus zahlt schon Tempelsteuer. Jesus hat ihn darauf erstmal klar gemacht, sag mal, von wem nehmen die Leute eigentlich Steuern? Von ihren Untertanen und nicht von ihren Kindern. Jesus ist Gottes Sohn. Aber was ist Jesus? Jesus sagt, weißt du, ich habe Prinzipien, aber ach, lassen wir es. Wirf eine Angel aus, da wird Geld drin sein. Zahl die Tempelsteuer. Kein Problem. Jesus gibt. Sahnetortenmentalität. In Matthäus Kapitel 18, so ab Vers 21, lesen wir, wie oft soll ich denn vergeben? Und wo Jesus sagt, 7 mal 70 Mal. Wer jetzt anfängt zu rechnen, 7 mal 7 mal 10, der hat schon nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. 7 mal 70 Mal war für jeden Juden deutlich, das ist eine Zahlensymbolik und die bedeutet, hör auf zu zählen. Wie oft soll ich vergeben? Hör auf zu zählen. Gott zählt nicht. Und das macht er im gleich anschließenden Gleichnis deutlich. Gott ist in seiner Vergebung so großzügig. Im Matthäus 18, dann die folgenden Verse, erzählt Jesus das Gleichnis von jemandem, der riesen viel Schulden hatte, einen riesen Schuldenberg. Und der muss eigentlich ins Kerker geworfen werden, Sklaverei droht ihm und so weiter. Und derjenige, der ihm das Geld geliehen hat, der erlässt ihn 10.000 Talente. Du bist schuldenfrei, ich schenke sie dir. Wir lesen darüber so schnell weg, 10.000 Talente, naja, so ist halt das Himmelreich, Gott erlässt 10.000 Talente. Was sind denn 10.000 Talente? Johannes Hartl hat das mal recherchiert und gesagt, würde man das in heutiges Goldgewicht umrechnen, hätte man 400.000 Kilo Gold. Das ist eine Stange Geld. Wenn man das umrechnen würde in Euro, hätten wir 12 Milliarden Euro. Ihr wisst, wie viele Zahlen das sind, ja? Könnt ihr das spontan beamen mal die Zahl, so Spontantext? 12 Milliarden, das ist eine Zahl mit ziemlich vielen Nullen. 12 Milliarden Euro, wenn man das umrechnen würde, wären das entweder 10.000 Porsches oder 400 Villen. Und jetzt kommt jemand her und sagt, du Allah, ich habe mir dein Porsche ausgeliehen. Und weißt du was? Ich hab's gegen die Wand gefahren, dein Porsche. Total Schaden. Und Allah sagt, weißt du, kein Problem. Ich vergeb dir. Er hat noch einen zweiten, zum Glück. Den leihe ich mir nächste Woche wieder aus. Und was ist? Ich komme wieder an und sage, du Allah, da war wieder genau an derselben Stelle, dieselbe Kurve. Und die haben immer die Wand noch nicht abgebaut. Dein Porsche ist immer noch, dein nächster Porsche ist auch kaputt. Und Allah sagt, kein Problem. Und das mache ich nicht zweimal, dreimal, das mache ich 10.000 Talente, sind etwa 10.000 Porsches, das mache ich 10.000 Mal. Das ist Sahnetortenmentalität. Gott vergibt. Lara, ich habe mir deine Villa ausgeliehen. Aber du weißt ja, wie es so ist, man hat eine Kerze brennen lassen und die Villa ist abgebrannt. Lara sagt, ach, weißt du, kein Problem. Ich vergebe dir. Sache ist geregelt. Das mache ich 400 Mal. Aber das Gleichnis hat noch eine zweite Kehrtwendung. Das Gleichnis hat noch die Kehrtwendung, dass derjenige hingeht und zu jemandem, der bei ihm Schulden hat, und sagt, du hast Schulden bei mir, rück das raus. Und er ist unnachgiebig und fordert von demjenigen, der ihm Schulden hat, das Geld. Und daraufhin lässt dieser reiche Mann denjenigen zu sich rufen und sagt, Moment, ich war dir gegenüber so gnädig, so liebevoll, so barmherzig. Ich habe dir so viel geschenkt. Und du? Du reagierst anders. Wisst ihr, das Einzige, was Gott von uns fordert, die 10.000 Talente kannst du nie zurückzahlen, aber das Einzige, was Gott von dir fordert, ist, sei auch großzügig. Hab auch eine Sahnetorte-Mentalität. Jesus redet nicht nur darüber, sondern er handelt auch so. Wenn man sich Lukas 17 anschaut, ab Vers 11, da steht die Geschichte von den 10 Aussätzigen. Jesus heilt die 10 Aussätzigen. Also er sagt, geht zum Arzt, hätten wir heute gesagt, geht zum Priester und lasst euch kontrollieren und die werden auf dem Weg dahin gesund. Und die Geschichte erzählt uns, ein einziger kommt zurück und ist dankbar. Eine Frage, wusste Jesus, dass nur einer zurückkommt? Ich glaube, er wusste das. Er ist Gottes Sohn. Und er heilt sie trotzdem alle 10. Er redet nicht nur von Sahne-Tortenmentalität, er handelt auch danach. Er fragt nicht, bringt das Ganze was? Jesus fegt einfach über diese Keksmentalität, Frage, bringt's was, hinweg. Stellt euch mal das vor, Jesus hat 12 Jünger und er überlegt sich, wer der 12 Jünger sollte Kassenwart werden? Jesus kennt uns bis ins tiefste Herz und Jesus kennt Judas, dass er geldgierig ist, dass er ihn mal verraten wird aus Geldgiergründen, dass er Geld aus der Kasse veruntreuen wird. Jesus weiß das. Und was? Jesus hat nichts Besseres zu tun, als den Judas zum Kassenwart zu machen. Mensch, Jesus, was bist du für ein Leiter? Hallo, das widerspricht unserer Keksmentalität. Jesus legt sogar noch einen drauf. Er wäscht dem Judas kurz bevor er geht die Füße. Judas war noch bei der Fußwaschung dabei. Jesus weiß, er wird gleich gehen. Aber Jesus dient ihm wie allen anderen auch. Er gibt extravagant, ohne Grenzen. Er gibt aus Liebe. Nicht einmal bescheuerte Argumente halten ihn auf. Als Jesus jemanden in der Synagoge gesehen hat, der eine verkrüppelte Hand hat, da steht ausdrücklich drin, Jesus wusste, was die Frommen der damaligen Zeit vorhatten. Und die haben nur darauf gewartet, dass er am Sabbat heilt, um ihn so richtig eine reinwürgen zu können. Jesus wusste das. Und was macht Jesus? Er weiß, da ist eine Falle und er rennt volle Kanne rein, weil er liebt. Jesus lässt sich noch nicht einmal durch komische Argumente aufhalten. Das ist doch der falsche Tag, Jesus. Und jetzt kommt der Höhepunkt, das Zentrale an dieser Predigt. Warum, um Himmels Willen, tut Jesus das? Wie ist er dazu in der Lage, wirklich Sahnetorte auszuteilen? Und das steht in Lukas 6, Vers 35. Ich lese es euch mal vor. Also es geht in dem Zusammenhang um Feindesliebe. Wenn du deine Freunde liebst, dann tust du nichts Besonderes. Aber lieb deine Feinde. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Du gibst mir aber das wieder zurück, wenn ich dir was gebe, ja? Oder auch umgekehrt. Wie schwer fällt es uns, etwas anzunehmen und zu sagen, danke für das Geschenk. Da muss zumindest eine Dankeskarte zurück. Irgendwas. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Warum, Jesus, lebst du diese Sahnetortenmentalität? Warum legst du das uns als deine Nachfolger aufs Herz? Warum sollen wir das haben? Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott hat eine Sahnetorte-Mentalität. Unser Vater hat eine Sahnetorte-Mentalität. Und Jesus kennt seinen Vater. Und deswegen lebt er das auch. Wie groß ist dein Gott? Hat dein Gott, so wie du Gott siehst, dein Gottesbild, hat dein Gott Sahnetorten-Mentalität? Oder hat dein Gott Keks-Mentalität? Weißt du was? Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Schau auf deinen Lebensstil, weil ich glaube, wenn wir unseren Gott kennen, färbt das ab auf uns. Schau auf deinen Lebensstil und du kannst die Frage beantworten, ob du Keksmentalität hast oder Sahnetortenmentalität. Das muss dir kein anderer sagen. Das weißt du selber am besten. Und Gott liebt es, großzügig zu sein. Jesus erzählt in Lukas 15 einige Knallergleichnisse. Ich kann leider nicht alle aufführen. Es ist ja so das verlorene Schaf, die verlorene Groschen, also die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Eigentlich müsste man ja sagen, die verlorenen zwei Söhne. Aber was alle Geschichten gemeinsam haben, ist, da wird etwas gefunden und dann folgt eine Party. Da wird etwas gefunden und da wird gefeiert. Jesus stellt seinen Vater im Himmel so dar, dass er sagt, Gott wartet nur darauf, dass es Grund zu feiern gibt. Er sehnt sich danach und sagt, wow, es ist eigentlich verrückt. Da ist eine Frau, die verliert eine Münze. Und dann, sie findet diese Münze wieder und dann lädt sie ihre ganze Nachbarschaft ein und sagt, feiert mit mir, denn ich habe meine Münze wiedergefunden. Sag mal, wie bekloppt muss man denn sein? Feiert mit mir. Ich habe 10 Euro wiedergefunden, aber geh los, kauf 3 Kasten Bier und noch einen Spanferkel, damit wir feiern können. Das ist Sahnetorte-Mentalität. Gott wartet nur darauf. Die Sache mit dem verlorenen Schaf, der findet ein Schaf, und dann feiert er. Zur Feier braucht man was zu essen, er schlachtet 3. Das rechnet sich doch gar nicht, 1 gegen 3. Wenn Jesus Weinwunder getan hat, Weinwunder zu Kanaan, da war eine Hochzeit, denen ist der Wein ausgegangen. Was macht Jesus? Der macht nicht nur ein paar Tropfen Wein oder sorgt dafür, dass die Feier schön zu Ende geht. Nein, der macht 600 Liter Wein. Wenn man sich mal vorstellt, wenn man bei 300 bis 400 Gästen rechnet, dann kommt pro Person 1,5 Liter, Frauen und Kinder mitgerechnet. Also wenn Gott gibt, dann gibt er großartig. Wie groß darf denn das Stück Sahnetorte sein? Brotvermehrung. Manche von uns haben das Bild, ja, mein Gott ist Versorger. Aber er versorgt mich mit dem, was ich halt brauche, mehr nicht. dein Gott ist größer, darf ich dir das mal sagen? Als er das Brot vermehrt hat, hat er nicht nur genug Brot gemacht aus den paar Broten, dass alle satt wurden. Nein, es sind 12 Körbe übrig geblieben. Hey Jesus, kannst du nicht rechnen? 12 Körbe übrig geblieben. Was soll denn damit passieren? Das hier in der Einöde, wo soll denn das noch hin? 12 Körbe sind übrig geblieben. So könnte man weitergehen. Also das Verhalten von Jesus ist voll von Sahnetorte. Und Gott möchte, dass das auf dein Leben abfärbt. Jetzt geht es nicht nach dem Prinzip, wir Christen sind ja immer sehr schnell dabei, irgendwelche Prinzipien daraus zu machen. Gib mehr als den Zehnten, also 15% oder vielleicht sogar 20% oder 30% von deinem Gehalt und du wirst so viel zurückkriegen. Gott geht es nicht um die Zahl. Das hat Jesus mal sehr deutlich gemacht. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott geht es um dein Herz. Bist du bereit, dein Herz zu investieren? Weißt du, ich glaube, wir sind mit unseren Gottesbildern oft so weit weg von der Realität Gottes. Wir kennen unseren Gott so wenig, dass wir unsere normale menschliche, ist ja nichts Böses, diese Kriegsmentalität, die brauchen wir vielleicht auch ein Stück weit als Menschen, aber sie ist eben normal menschlich und wir übertragen diese Keksmentalität auf Gott. Gott hat Sahnetortenmentalität. Gott sagt, wie groß darf denn das Stück sein? Gott wird das garantiert nicht in meinem Leben machen. Ich habe schon so viel Schlechtes erlebt und ich weiß, woher weißt du das, dass Gott das nie in deinem Leben machen wird? Vielleicht hast du ihn nur bisher zu wenig kennengelernt. Vielleicht kennst du deinen Gott zu wenig bisher. Ich glaube, dass wenn es einen Widerspruch zwischen meinem Leben und der Bibel gibt, glaube ich, dass die Bibel recht hat. Mein Leben hat dann, wenn es einen Widerspruch zwischen meinem Leben und der Bibel gibt, glaube ich, dass die Bibel recht hat. Denn Jesus kennt seinen Vater im Himmel. Deswegen, ich komme immer wieder auf das zurück, Beziehung. Lasst uns danach ausstrecken, unseren Gott kennenzulernen. Und ich freue mich darauf, jetzt viele im Lauf des restlichen Gottesdienstes, und wir haben ja noch Zeit, Lobpreis zu machen, Zeugnisse zu hören. Lasst uns hören, was Gott unter uns tut, wo er Sahnestücke austeilt, mal ein kleineres, mal ein größeres Stück. Aber Gott teilt Sahnetorte aus. Und Gott hat auch Sahnetortenstücke für dich. So ist dein Gott. Darf er das bei dir sein? Ich bete. Jesus, es ist so beeindruckend, als mir das klar geworden ist, dass du nicht mit Keksen hantierst, sondern dass du wirklich in der Fülle austeilen willst. Und wo ich erkannt habe, wie wenig ich dir das wirklich zutraue. Jesus, und ich bitte dich, du weißt jetzt, wo jeder Einzelne hier im Raum mit seinem Herzen steht. Du kennst jeden von uns. Jesus, und ich bitte dich, dass du ganz nah jetzt zu unseren Herzen kommst, dass du harte Herzen weich werden lässt, dass wir in deinem Licht stehen dürfen, dass deine Mentalität auf uns abfärben darf, dass unser Verhalten sich verändern kann, dass wir dich neu kennenlernen können, als einen Gott, der gerne gibt, als unseren Papa, der uns umarmt, der uns gerne gibt. Danke Papa, dass das wirklich so ist, dass du uns so sehr liebst. Danke. Amen.